Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Hans Zischler ist Schauspieler und Schriftsteller, Dramaturg und Regisseur, Übersetzer, Essayist und Fotograf. Mit anderen Worten, ein wahrhaft vielseitiger und kreativer Künstler. Heute Vormittag ist er bei uns. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Herr Zischler, wie hat sich Corona-bedingt und Corona-technisch Ihr Leben in den letzten Monaten verändert?
Relativ wenig. Abgesehen davon, dass ich in der fraglichen Zeit von Anfang März bis heute nur einen wirklichen Film gehabt hätte, der dann nächstes Jahr in Italien stattfinden soll, arbeite ich überwiegend zu Hause.
Zu Hause bedeutet zum einen, wenn Sie schreiben, können Sie das natürlich auch idealerweise unter Quarantänebedingungen. In Ihrem Fall kommt dazu, dass man, glaube ich, in Ihrer Wohnung eine Art mobiles Radiostudio gebaut hat, wo Sie dann ein Hörbuch eingesprochen haben, korrekt?
Ja, das in der Tat war das der Fall, weil ich aufgrund der seltsamen Veröffentlichungsgeschichte meines Buches, des Romans, kurz vor Beginn der Krise noch sozusagen Aufmerksamkeit hatte. Und die Idee war dann zu sagen, wenn man ein Hörbuch macht, sollte man das möglichst bald machen als Download oder Streaming. Mhm. Und dann hatte ich meinen Freund Ladenburger, der technisch außerordentlich versiert ist, er ist Kameramann, Tonmann, überreden können, bei mir zu Hause in einen sehr großen Räumen ein provisorisches Tonstudio zu bauen und das Hörbuch aufzunehmen.
Hat funktioniert.
Das hat funktioniert.
Auch vor dem Hintergrund, dass die Lesereise, die Sie ursprünglich geplant hatten, abgesagt bzw. verschoben worden ist?
Die wurde abgesagt fast in Gänze. Ich hatte nur noch 4 Lesungen am Anfang und die anderen 15 Lesungen, die haben sich in Luft oder irgendetwas aufgelöst. Möglicherweise kommen im Herbst wieder welche dazu. Im Augenblick ist die Sache nicht ganz absehbar.
Sie gehören ja nun, bedingt dadurch, dass Sie Anfang 70 sind, zur Risikogruppe. Haben oder hatten Sie Angst wegen Corona?
Nein, Angst hatte ich nicht, aber ich habe mich einfach aufgrund der uns heute bekannten Umstände und dem, was man weiß, einfach daran gehalten. Mhm. Abstand, Hände waschen, Masken tragen, wenn man in der Öffentlichkeit ist. Und den Kontakt mit anderen so zu meiden, dass es nicht zu Kollisionen kommt.
Wenn Sie, was Corona angeht, auf unser Land gucken, wenn Sie auf andere Länder gucken, beispielsweise in die USA oder auch nach England, sind Sie ein Stück weit froh, dass Ihr Wohnsitz in Berlin ist?
Durchaus. Also ich denke, dass die moderate Form der Verpflichtung befolgt wurde und hilfreich war. Das glaube ich auf jeden Fall.
Wie glauben Sie, wird die ganze Geschichte zumindest für Deutschland ausgehen? Gibt es eine zweite Welle oder bleibt es auf diesem aktuell durchaus erträglichen Niveau?
Naja, ich denke, dass was Deutschland betrifft und vielleicht auch und hoffentlich auch unsere Nachbarländer, dass wir glimpflich davon gekommen sind. Allerdings ist die Prognose für andere Kontinente sehr schwer zu fassen und lässt bestimmte Ängste wach werden, also wenn man sich vergegenwärtigt, was augenblicklich aus Brasilien berichtet wird, da muss man das Schlimmste befürchten.
Und wenn wir dieses erweitern und nach Afrika gucken oder auch nach Indien oder auch nach Pakistan, da drohen uns möglicherweise auch ganz schreckliche Bilder noch?
Da drohen uns schreckliche Bilder und nachdem der Journalismus ohnehin oder die Aufklärungsdringlichkeit von vielen Stellen oft sozusagen geleugnet wird, kann es drohen, dass über Katastrophengebiete nicht mehr berichtet wird.
Macht Ihnen das Sorge?
Massiv.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
SWR 1 Leute, heute Vormittag mit Hans Zischler. Ein überaus vielseitiger Mann, ein Mann mit vielen Talenten, mit viel Kreativität, ausgestattet auch Frage nach wie vor mit sehr viel Neugierde.
Das hoffe ich.
Ja, worauf sind Sie denn aktuell am neugierigsten?
Aktuell bin ich am neugierigsten auf ein Debüt.
Ein Debüt?
Ja, in einem gewissen Sinn ist es ja wirklich ein Debüt, nämlich ich werde im Landestheater Salzburg auf der Bühne stehen, also proben. Und ich habe zwar viel in meinem Leben gespielt, im Fernsehen und im Film. Ich war auch Dramaturg, habe auch Regie gemacht, aber ich war im eigentlichen strengen Sinn nur ein einziges Mal auf der Bühne mit Jeanne Moreau. Aber das war okay. Ihr Monolog und ich hatte Stichworte. Wir waren auch in Stuttgart mit der Mark Zerline. Aber jetzt ist es ein richtiges Stück mit 7 Rollen, 7 Personen und da wirke ich mit.
Es ist, glaube ich, die Uraufführung eines Stückes von Peter Handke.
Richtig, es ist das Stück Zdeněk Adamec, eine Geschichte über einen tschechischen jungen Mann, der sich selbst verbrannt hat 2003, also eine wahre Begebenheit. Und die 7 Personen verständigen sich irgendwie über die Lebensgeschichte, die Umstände, die Gerüchte, das, was man über diesen jungen, leider verstorbenen Mann weiß.
Ein Stück von hoher literarischer Qualität.
Ja. Ich finde das Stück außergewöhnlich gut geschrieben. Es ist ein sehr elegisches Stück. Es ist ein sehr böhmisches Stück. Im böhmischen Sinne von ein wehmutsvolles Stück.
Okay, Sie kennen Peter Handke, glaube ich, auch persönlich.
Ich kenne ihn persönlich
gut. Oder ganz gut?
Nein, ich kenne ihn nicht gut. Wir sind uns einige Male begegnet, aber wir kennen uns nicht gut. Wir sind uns sehr früh begegnet. Im Laufe der Zeit hat er an dem Drehbuch mitgeschrieben. Und wir sind uns hinterher nochmal begegnet bei der linkshändigen Frau, wo ich ganz kurz, nämlich 4 Sekunden mitspiele.
Erinnern Sie noch den Text dieser 4 Sekunden?
Es gab keinen.
Ach so, gut.
Man sieht nur meinen Rücken mit einem T-Shirt, auf dem steht Arton. Und Arton war eine sehr berühmte Kamerafirma aus Grenoble.
Also mit anderen Worten, die Vorbereitungszeit für diesen Dreh war überschaubar.
Ja.
Was Salzburg angeht, da werden Sie unter anderem, glaube ich, auf der Bühne stehen mit einem gewissen Herrn Brandt.
Ja, Matthias Brandt.
Matthias Brandt, der Sohn von Willy oder einer der Söhne von Willy Brandt. Hatten Sie beruflich schon mit ihm zu tun?
Ja, wir haben zusammen gespielt. Ich kenne ihn relativ gut und habe mich sehr schnell mit ihm sehr gut verstanden.
Ein sehr
angenehmer Zeitgenosse.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ein sehr angenehmer Kollege und auch ein hochprofessioneller, wunderbarer Schauspieler.
Ja, jeden Fall.
Mit wem stehen Sie noch auf der Bühne? Wissen Sie es?
Das ist Sophie, die Ehefrau von Peter Handke.
Okay.
Und die anderen Kollegen und Kolleginnen kenne ich nicht.
Es ist ja nicht so einfach, heutzutage in die Zukunft zu gucken, auch unter den Bedingungen des Coronavirus. Sind Sie sich sicher, dass das alles so wie geplant dann über die Bühne gehen wird im Sommer in Salzburg?
Ich bin sicher, dass die Überlegungen und die Vorsichtsmaßnahmen, das wirklich machen zu wollen, so weit gediehen sind, dass sie sagen, wir können das auch machen.
Okay, diese Vorsichtsmaßnahmen, kann man sowas dauerhaft im Theater machen oder ist das jetzt einfach mal der Versuch, in dieser Übergangszeit überhaupt wieder künstlerische Produktionen anlaufen zu lassen?
Es ist in diesem Fall auch überschaubar. Es sind wirklich nur 7 Personen auf einer sehr großen Bühne. Von daher ist also schon mal eine Gegebenheit da und eine Bewegung oder eine sozusagen die man überschauen kann und die man steuern kann.
Der zerrissene Brief, das ist der Titel des ersten Romans unseres heutigen SWR1-Leutegastes, des Schauspielers und Schriftstellers Hans Zischler. Der zerrissene Brief, eine schwere Geburt?
Nein, keine schwere Geburt. Es ist ein Prozess, der sich über ein paar Jahre hingezogen hat. 3, 4 Jahre. Wobei das Problem bei meiner Art zu schreiben in so einem Fall eher darin besteht, dass ich die Kontinuität nicht abreißen lassen darf. Das heißt, ich muss, auch wenn ich mit anderen Dingen befasst bin, immer in diesem Fall des Schreibens versuchen, dran zu bleiben.
Dieses Hin- und Her-Switchen funktioniert?
Das funktioniert, ja. Aber ich darf das eine nicht aus dem Auge verlieren. Also es muss irgendwo als Notat oder als ein Erinnerungspunkt oder etwas, was mich nicht loslässt, erhalten bleiben.
Welches war die Ausgangsidee des zerrissenen Briefes?
Die Ausgangsidee war, dass mir eine entfernte Verwandte berichtet hatte vor fast 60 Jahren. Sie sei als 17-jähriges Mädchen aufgrund einer Amour, einer plötzlichen Verliebtheit in einen älteren Mann, in die Verlegenheit gekommen, einmal dieser Liebe folgen zu wollen und zum anderen war sie zu jung dafür mit 17 in einem kleinen Dorf. Und dann hat dieser Mann, der wohl sehr wohlhabend war, sie mit Geld versehen und gesagt, ich gebe dir hier 2000 Goldmark. Mhm. Und da gehst du nach New York und kommst zurück und dann heiraten wir.
Pauline, so heißt dann diese Frau bei Ihnen im Buch. Und Max, so heißt der ältere Mann im Buch, sind dann später, als Pauline aus den USA zurückgekommen sind, zusammengekommen, auch im wirklichen Leben?
Das weiß ich nicht.
In ihrer Fantasie, aber in jedem Fall.
Also für mich war die Aufgabe, die Schreibaufgabe, sozusagen, da ist etwas, das ist nicht zu Ende erzählt.
Okay, und ihre Inszenierung sieht dann im Buch so aus, da gibt's Pauline, die Ältere, und dann gibt's Elsa, heißt sie, glaube ich, die Jüngere, die sich dann gegenseitig auch ihr Leben und ihre Lieben erzählen. Und im Mittelpunkt steht natürlich auch dieses Verhältnis von Pauline, der Älteren, zu diesem Max. Dieser Max hat wie viele Anteile von Ihnen ganz persönlich?
Sehr wenige.
Ich hätte jetzt gedacht, dass es genau andersrum ist, weil dieser Max ist Sammler, der ist Philosoph, der ist intelligent, der ist sehr vielseitig interessiert und orientiert.
Ja, aber ich bin zum Beispiel kein Asienreisender. Ich bin auch kein Kameramann der Kinematografie. Ich habe, anders als Max, keine Interessen, Masken zu sammeln.
Okay, aber Sie sind doch ein vielgereister Mann, der in Amerika gedreht hat mit Spielberg und mit Chabrol und ich weiß nicht mit wem.
Ja gut, das ist richtig, aber die Tätigkeit von Max ist die eines wirklich wohlhabenden, finanziell unabhängig Reisenden. Und das ist ein Luxuszustand, wie man ihn heute kaum erkennt.
In Ihrer Fantasie konnte dieses Zusammensein und dieses Zusammenleben zwischen der jungen Frau und dem deutlich älteren Mann funktionieren?
Ja, ich hoffe es sehr für die beiden.
Es war ja Ihre Entscheidung. Von daher ist der Ausdruck, nicht ganz korrekt.
Doch. Es ist ja so, dass Figuren, wenn man sie einmal sozusagen da hat, entworfen hat, auch ein Eigenleben entwickeln. Und die sich der letzten Verfügbarkeit entziehen. Also davon würde ich mal ausgehen. Das heißt, ich bin nicht jemand, oder zumindest ich als Schreibender bin nicht jemand, der das dann bis zum Ende durchdekliniert von Anfang an, sondern ich bin selbst überrascht, was sich dabei entwickelt.
Der zerrissene Brief, zum Teil jedenfalls hymnisch gefeiert von der Kritik, die FAZ schreibt, er, also Zischler, ist ein literarischer Meister mit perfekten Spannungsbögen. Ich vermute, dass man sowas durchaus gerne liest.
Ich habe mich sehr gefreut über die doch sehr deutliche Anerkennung.
Ja.
Und habe auch gespürt in den Kritiken, dass diese Kritiker das sehr genau gelesen haben. Also was nicht ganz so selbstverständlich ist, denn dieser Roman ist ja überwiegend dialogisch.
Und er wird von einem Mann erzählt, nämlich von Ihnen, der sich in die Köpfe zweier Frauen reindenken muss.
Ja.
Wenn ich mir vorstellen müsste, ich müsste jetzt eine männliche Figur ausfüllen, dann würde ich mir das ein Stück weit sogar zutrauen. Aber mich in den Kopf oder in die Seele einer Frau reinversetzen?
Schwierig. Nun ja, ich hatte schon eine Art Vorübung. Ich habe eine Erzählung geschrieben, das Mädchen mit den Orangenpapieren, vor 5 Jahren, 6 Jahren. Und da ist die Hauptfigur auch ein junges Mädchen, Elsa, 14 Jahre. Ihre Freundin ist Saskia. Und das war für mich eigentlich sowas, was mich ungeheuer gereizt hat, einmal in das Gemütsleben von Frauen sozusagen mich da umzusehen. Was passiert da? Es gibt in der Literatur immer wieder Fälle, wo Frauen und Frauenfiguren von Männern beschrieben sehr wichtig werden. Ja. Und die Herausforderung war eigentlich gar nicht primär eine solche, sondern ich hatte gar keine andere Wahl. Denn Pauline hätte ihre Geschichte nicht einem jungen Mann erzählt. Also musste ich eine Spannung, eine Konstellation finden, wo eine selbst von einem Liebeskummer befallene junge Frau sich ausschüttet und dann plötzlich ihr etwas entlockt. Und das macht man gegenüber einer jungen Frau, die auch noch als Kind ihr schon sehr bekannt war, natürlich sehr gerne.
Wobei, was Kritiken angeht, man in Ihrem Fall sagen muss, das gilt für Sie als Schriftsteller genauso wie für Sie als Schauspieler, dass in der Summe die positiven Kritiken in Ihrem Fall schon deutlich überwiegen. Oder können Sie sich an einen richtigen Verriss erinnern?
Ich kann mich an eine Kränkung erinnern.
Welche war das?
Die Kränkung war, dass ich ein Stück von Enzensberger aufgeführt habe, der Menschenfreund nach Diderot, am Schlossparktheater mit Boy Gobert und Bollmann. Und nach der Premiere, und da ist man unglaublich empfindlich, also wenn man Regie gemacht hat, man ist empfindlich, kam Salvatore der Freund von Enzensberger, und hat das in Grund und Boden verrissen, was ich da gemacht habe.
Öffentlich?
Öffentlich. Mhm. Also vor den ganzen Premierengästen, die da waren. Und da ist man sprachlos.
Dann sind Sie nach Hause gegangen in diesem speziellen Fall und mit dieser Kränkung ins Bett gegangen oder zum Kühlschrank?
Nein, ich bin ins Bett gegangen, aber es war, ich habe nicht verstanden, wie man, es geht nicht um die Sachlage, sondern es geht um diesen Augenblick der Kränkung.
Kennen Sie diesen Augenblick auch umgekehrt, dass Sie jemand waren, der einen anderen so gekränkt hat, dass der möglicherweise wie Sie damals nach Hause gegangen ist?
Also in einer solchen Konstellation nicht. Es ist einfach ein Gebot, ja, ich sage jetzt mal, der Menschlichkeit. Ja. Man kann das ja schriftlich mit einer bestimmten Verzögerung, die Verzögerungen sind unglaublich wichtig. Aber wenn die nicht stattfinden, dann ist man hart getroffen, aber man überlebt.
Bilanz weit mehr als 200 nationale und internationale Filme. Wissen Sie es genauer, Herr Zischler, oder sind Sie einer, der auf Buchhaltereien dieser Art keinen Wert legt?
Nein, das weiß ich nicht genauer. Der Grund ist ganz einfach, weil die schiere Zahl ist trügerisch.
Weil?
Es gibt sehr viele Filme unter diesen sogenannten 200, wo es sehr kleine Auftritte nur sind. Das heißt also, man kann nicht das sozusagen sagen, 200 Filme, als hätte man zwei riesige 200 Hauptrollen vor sich.
Okay.
Und von daher gibt es kleine Auftritte, winzige Cameo-Auftritte, wie schon erwähnt, bei Peter Handke von 4 Sekunden.
Ohne Text?
Ohne Text, wo man dann sagt, okay, ja gut, ist auch in der Filmografie.
Warum spielt man als Schauspieler, der ja einen Namen hat und ein Renommee, warum spielt man solche winzige Rollen? Wegen der Kohle?
Die Kohle ist ein sehr bestimmendes Moment. Man kann es sich auch in der Regel kaum aussuchen, wo man spielt, behaupte ich. Man muss nicht nur sich, sondern auch andere ernähren, miternähren. Mhm. Und wenn man dann auch noch sich den Luxus sozusagen solcher ausgedehnten Forschungsarbeiten leistet, die nicht finanziert worden sind, also im Gegensatz zu akademischen Forschungsarbeiten sind meine Arbeiten nie finanziert worden.
Beispielsweise?
Bei Kafka, da hatte ich einen Antrag bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft gestellt über die Kinematografie, die Filme, die Kafka gesehen hat, und habe dann damals 1.500 Mark bekommen und die musste ich nach 4 Jahren, da die Ergebnisse unbefriedigend waren, wieder zurückzahlen.
Okay. Das heißt, Sie müssen für Ihr künstlerisches Leben so eine Art Querfinanzierung machen, also gucken, dass bei bestimmten Projekten richtig das Geld reinkommt, um sich den Luxus anderer Projekte, wo kein Geld reinkommt, leisten zu können?
Ja, so ist das.
Was die Filme angeht, sind da, wenn Sie intensiver darüber nachdenken, einige drunter, wo Sie Stand heute sagen würden, besser hätte ich es nicht gemacht?
Es gibt sicher einige Filme, also wenn die mir überhaupt noch einfallen, die einer gewissen Trivialität nicht entbehren. Einfach weil man sagt, das schaut man sich vielleicht einmal an. Es ist meines Wissens jetzt kein Film dabei, der ehrenrührig ist. Also man sagt, das ist ein richtiger Schwachsinn, sowas gemacht zu haben. Aber die Qualität der Filme stellt sich, teilt die sich sofort mit. Also man spürt es am Drehbuch schon oder an der Art, wie die Regie da rangeht. Oder dann doch über die Jahre, wenn man sieht, aha, da in dem Film war etwas, was man selbst nicht erkannt hat.
Ich wollte gerade fragen, kennen Sie auch den umgekehrten Fall, dass Sie eine Rolle angenommen haben mit wenig Enthusiasmus und plötzlich während der Dreharbeiten kriegt ein Film eine Eigendynamik und wird schlussendlich richtig gut?
Ja, ich müsste jetzt gerade mal kurz nachdenken, wo das so unerwartet ist, dass man sagt, aha, da ist eine wirkliche Qualität vorhanden. Es gibt einen Schweizer Film, den ich sehr mag, aber leider fällt mir jetzt der Name nicht ein, von einem Werbefilmer gemacht. Den fand ich zunächst ganz irgendwie merkwürdig und seltsam. Ich habe mir den aber vor ein paar Jahren nochmal angesehen und der hatte sehr starke Bildqualität. Also das sind so Sachen, die man nicht sofort erkennt.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit Hans Zischler, der als Schauspieler die unterschiedlichsten Charaktere dargestellt hat. Eine Rolle ist mir zumindest sehr in Erinnerung geblieben, weil es an einem sehr dramatischen Fall aufgehängt ist. Das war die Entführung des Bankierssohns Jakob von Metzler. der unter grausligen Umständen ermordet wurde. In dem Film spielen Sie den Vater dieses getöteten Jungen. Und Sie haben, glaube ich, in Vorbereitung der Sendung mit Friedrich von Metzler, so heißt der Mann, auch selbst Kontakt gehabt.
Ja.
Wie erinnern Sie das?
Ja, ich war schon sehr ergriffen von der Art, gefasst zu sein, also die der Friedrich von Metzler an den Tag gelegt hat.
Von der Haltung?
Von der Haltung, von seiner Stärke. Und konnte auch verstehen, dass seine Frau, also die Mutter des Kindes, nicht zum Gespräch bereit war. Weil das ist ja immer so ein heikler Schritt, damit an eine wie auch immer geartete wohlwollende Öffentlichkeit zu gehen. Es ist, das Wohlwollende ist dabei gar nicht so wichtig, sondern man entäußert sich, man entblößt sich auf eine gewisse Weise. Und dieser Mann ist nun wirklich gebeutelt mit Öffentlichkeits, sozusagen Übergriffen.
Und die Gefahr, dass neue Wunden aufreißen, ist eben auch da.
Die ist sehr groß. Und da hat er aber mit sehr souveräner, kluger, zurückhaltender und gleichzeitig sehr fester Art das darstellen können. Und gut, es war für mich auch wichtig, insofern, als ich irgendwo einen Anhaltspunkt haben musste. Ich konnte jetzt nicht plötzlich einen gekränkten, nervösen, zu Tode beleidigten oder was weiß ich spielen, sondern ich musste einfach jemand als Bild vor mir haben oder als Gestalt, leibhaftig, an dem man sich orientieren konnte. Das war sehr, sehr hilfreich.
Der damalige Vizepolizeipräsident Daschner hieß der, gespielt im Film von Robert Atzorn, war ja in dieser teuflischen Situation, in der er schlussendlich dem Entführer und Mörder des Kindes Gewalt hat androhen lassen und dafür dann später vor Gericht gestellt wurde. Wie hätten Sie als Verantwortlicher damals entschieden? Diese Frage, vermute ich, haben Sie sich schon sehr, sehr oft gestellt.
Ich muss sagen, dass ich diese Frage nicht beantworten kann. Und zwar deshalb, weil man die psychologische Situation, unter der man tatsächlich steht, nicht vorfantasieren kann. Ich glaube das nicht. Ich kann die Gründe, warum er die Drohung ausgesprochen hat. Die Drohung ist ja nicht die Tat.
Zu der es auch nie gekommen ist.
Der nie gekommen wäre. Warum er die Drohung ausgesprochen hat und die natürlich juristisch höchst anfechtbar ist und auch angefochten wurde. Das, was ihn dazu geführt hat, ist absolut nachvollziehbar. Was man dann wirklich selbst tut, das wage ich nicht zu beantworten.
Auf der anderen Seite gab es ja dann in Folge eine Diskussion in Deutschland nach dem Motto, wenn das einreißt, dann ist unser Rechtsstaat in Gefahr. Haben Sie eine Gefahr dieser Dimension damals auch gesehen?
Nein, habe ich nicht gesehen, weil die Empfindlichkeit, mit der man auf diesen Übergriff reagiert hat und das auch korrigiert hat, so deutlich war. Also man hat so deutlich erinnert an den Rahmen, in dem sowas stattfinden darf, dass ich bis eigentlich keine Gefahr erkannt habe, dass das einreißen könnte.
Und es ist auch nicht so gekommen.
Es ist nicht passiert, ja.
Wenn wir anfangen mit einem wie Steven Spielberg, der, glaube ich, damals einen Film gemacht hat über Mossad-Agenten, die nach diesem schrecklichen Terroranschlag in München, Sie heben den Zeigefinger, Herr Zischler?
Ja.
Weil?
Weil es keine offizielle Bestätigung dafür gibt, dass es Mossad-Agenten waren.
Okay, also keine offizielle Bestätigung, gleichwohl Israelis oder israelische Spezialisten haben sich nach dem Anschlag bei den Olympischen Spielen 72 die mutmaßlichen Täter vorgenommen. Und Sie spielen wen?
Ich spiele Hans.
Hans ist?
Ein Mossad-Agent.
Also doch.
Ja, aber es ist, wie gesagt, die Tarnung sollte vollständig sein. Ah. Und im Grunde war das eine Aktion, eine aktionistische Aktion der Rache, wie sie ein Staat eigentlich nicht ausüben sollte. Und ich glaube, Spielbergs Haltung, das ist sehr deutlich in dem Film, und es ist auch Toni Kushners Haltung in dem Drehbuch, das ist ja auch die interessante Kombination Toni Kushner und Spielberg, ist die, dass sie sagen, verständlich, aber ich kann nicht als Staat Rache üben. Mhm. Ich darf das nicht.
Jetzt sind wir wieder bei dem Fall Jakob von Metzler von vorhin. Was die Zusammenarbeit mit Steven Spielberg angeht, war die für Sie lohnenswert? Haben Sie den in guter Erinnerung?
Ja, ich habe ihn sehr gute Erinnerung, weil er einfach ein sehr zugänglicher, offener, redefreudiger, filmbesessener und für die Arbeit unglaublich hilfreicher Regisseur ist. Also er kümmert sich sehr um das Spiel. Aha. Er interveniert nicht. Mhm. Er überlässt das. Das heißt, wir hatten kaum Proben. Es ist eigentlich sehr klar, wie er das eine Szene formuliert, wie sie zu spielen
ist. Das bedeutet, er hat sehr viel Zutrauen und Vertrauen in seine Schauspieler.
Ja. Ja.
Gilt das auch für Claude Chabrol, mit dem Sie gedreht haben?
Ja, Chabrol auf jeden Fall. Chabrol ist war ein wunderbar umgänglicher, nicht nur jovialer, sondern ein begeisternder Regisseur. Also der konnte einfach, hatte einen Heidenspaß, sich Szenen vorzustellen. Er hatte sowas wie eine Art von, sag ich mal, fast schon kindlicher Freude am Geschehen, das er selbst in die Welt gesetzt hat.
Wie war Helmut Dietl?
Helmut Dietl war ein sehr packender Regisseur, weil er ein Zögerer war, der aber sein Zögern so gut darstellen konnte, dass man ihm folgen wollte. Und das Schöne an ihm war, dass er natürlich einen sehr speziellen Humor hatte, einen grantelnden Humor. Also er war ein Münchner Grantler eigentlich. Aber das hat er so rübergebracht, dass man sagt, ne, das macht man doch gerne mit.
Das war ansteckend.
Ja. Das ist sehr ungewöhnlich.
Wie war es mit Wim Wenders, um noch auf den zu kommen?
Wim ist jemand, der, glaube ich, in primärer Weise ans Bild denkt, in dem alles stattfindet. Also er macht ein Tableau oder er kommt von dem optischen Geschehen her und weniger von dem schauspielerischen Geschehen.
Wann kommt und wie heißt der zweite Roman?
Ja, das ist eine sehr
präzise Frage.
Eine sehr genaue Frage, ja, die ich aber so genau nicht beantworten kann. Ich überlege natürlich, zu schreiben, also auch einen neuen Roman zu schreiben. Möglicherweise ist es eine Geschichte zwischen zwei Paaren, die irgendwann entdecken, dass sie sich gegenseitig betrügen. Und dazu gibt es einen Beobachter, einen Freund. Und möglicherweise, aber das sind alles sozusagen, ich sage jetzt mal wirklich Wolkenkuckucksheime, ist es ähnlich wie beim zerrissenen Brief, dass ich eine Grundkonstellation habe und noch nicht den Ausgang kenne.
Ja, gibt es da schon einen unterschriebenen Buchvertrag?
Nein, gibt es noch nicht.
Aber der könnte dann kommen, wenn die Planung ein bisschen weiter ist.
Also wenn ich sozusagen die 10 oder 20 Seiten vor mir habe oder fertig habe, dann würde ich versuchen, daraus einen Vertrag zu machen.
Für die Verfilmung dieses noch nicht geschriebenen Buches würde mir übrigens als Schauspieler spontan Christoph Waltz einfallen.
Mhm.
Was halten Sie von dem?
Ja, sehr. Wir sind befreundet. Ich finde ihn wunderbar. Und das haben wir beim Gott des Gemetzels gesehen.
Ein ganz großer Schauspieler, dessen Genialität lange verkannt wurde in Deutschland und Österreich.
Ja, absolut. Also ich finde, er hat natürlich, er selbst hat ein so, Gott sei Dank, so starkes Selbstbewusstsein, dass er wusste, es wird wirklich so weit kommen, dass ich über diesen doch sehr engen Rand hinausschaue. Und bei Tarantino war genau der Punkt erreicht und er wusste, jetzt oder nie.
Fühlen Sie sich in Ihrer künstlerischen Wahrnehmung als Schauspieler auch verkannt oder denken Sie, die Kritiken, die Sie gekriegt haben, in der Summe waren genau so richtig?
Ich fühle mich nicht verkannt. Ich denke nur, dass ich eine Seite immer noch anbieten möchte. Das habe ich ja schon einmal gemacht in dem Hanno-Verbier, dass die komische Seite etwas ist, was ich doch gerne weiter einmal entfalten würde.
So, diese Äußerung ist hiermit auf dem Markt.
Ja, genau.
Welchen Dreh machen Sie in der alten Rolle noch oder in dem alten Schema noch?
Naja, es gibt einen italienischen Film im kommenden Jahr, der in diesem Jahr gedreht werden sollte, wo ich aber auch wieder ein etwas nachdenklicher, älterer Herr bin, der sehr viele Dinge weiß und begütigend auf seine Umwelt einwirkt.
Ja.
Ich glaube, das darf ich mir zutrauen.
Wobei bei den älteren Herren rollentechnisch es ja nun in Ihrem Fall sicher bleiben wird.
Ja, das ist anzunehmen.
Tut Ihnen das leid?
Nö. Nein, überhaupt nicht.
Ansonsten im Sommer die Salzburger Festspiele, ja. Wir haben drüber gesprochen, ja. Also eine Uraufführung eines Handgestückes mit Ihnen auf der Bühne. Viel Vorfreude?
Ja, absolut. Und Ausstellungen natürlich. Ich will meine Fotoausstellungen weitermachen.
Das heißt künstlerisch?
Vielleicht gibt es in Salzburg eine Ausstellung meiner Arbeiten. Das ist zumindest geplant. Im Augenblick ist ja auch hier in Baden-Württemberg eine, in ja. Schloss Detzingen. Und das ist so etwas, was ich immer mitverfolge.
Ja.
Das ist sozusagen nicht so spektakulär natürlich, aber es ist eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt.
Das heißt, die Gefahr, dass es Ihnen langweilig wird, ist vernachlässigbar.
Nicht sehr groß.
Ich danke, dass Sie da waren.
Gerne.
Eins gehört.